Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. Wenn es draußen schon warm ist, dann ist hier immer noch Klima angesagt.
Hier ist immer.
Von daher weiß man immer, eine kurze Hose braucht man hier nicht anzuziehen.
Nee, Frank, kurze Hose braucht man nicht. Das ist hier nicht angesagt.
Das stimmt.
In der kurzen Hose bist du hier...
Underdressed,
aber richtig. Ja, hier sind es immer so zwischen 15 und maximal 20 Grad.
Ja. Genau.
Draußen scheint die Sonne. Wenn du länger bist, die Leute, draußen ist irgendwie warm, ne?
Ja.
Oder?
Ja.
Ist warm?
Ja, nee, so richtig warm ist auch nicht.
Nee,
so
ich habe hier eine Daunenweste an und noch eine dünnere Jacke drüber.
Ja.
Und habe hier auch wieder meine Rheumadecke genommen, aber ich bin ein alter Herr.
Ja, bei mir ist es so, ich habe ja immer ein bisschen weniger an, weißt ja, feuriger Spanier und so. Und außerdem ist es eine Stoppuhr. Also das heißt, also so wie ich jetzt gekleidet bin, wenn ich eine Stunde sitze, wird es kalt.
Ja.
Dann weiß ich, alles klar, jetzt haben wir eine Stunde gesprochen, jetzt wird es kalt. Das funktioniert gut.
Ja, gut, in unserem Alter, da kann man auch mal eine Rheumadecke nehmen. Ne?
Das sagst du, ja.
Letzte Woche ist ja ausgefallen, jetzt gibt es wieder einen neuen Podcast.
Genau, wir waren unpässlich.
Genau. Ich tatsächlich, ich war im Krankenhaus und du warst in der Sonne. Also unpässlich ist jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ne? Ja, ich war tatsächlich auf Mykonos und habe da geguckt, ob es da Klassiker gibt. Ganz ehrlich, die Sonne tötet alles. Das
ja?
Ist ja, das ist ja so eine Insel, die hat irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, 12 Regentage oder so. Also ich sag mal, ich hatte da, als ich ankam, stand da ein Z3, der sah eigentlich noch ganz okay aus, aber das Verdeck bzw. die Scheibe hinten war halt komplett raus, also die war einfach von der Sonne quasi zerfressen. Und da habe ich gedacht, wie geht sowas? Naja gut, wie das geht, ist klar, die Sonne, aber offensichtlich kann man damit leben, wenn man irgendwie nur 12 Tage Regen im Jahr hat.
Ja, aber du, das ist aber ein ganz schlechtes Geschäft, machst du da als Scheibenwischer-Verkäufer, ne?
Ja, das stimmt.
Also mit Wischblättern läuft da nichts.
Das stimmt. Aber genau das passiert wahrscheinlich, wenn es regnet, dann passieren da die Unfälle, weil die erstens alle keine Reifen haben, die das abkönnen. Und man muss halt sagen, ich war froh, ich hatte mich für eine Mountainbike-Tour angemeldet, die stattgefunden hat, ohne vorher geguckt zu haben, dass es keine E-Bikes waren. Und dass Konos eigentlich gar keine Gerade hat, sondern es geht nur rauf und runter. Das hätte ich überhaupt nicht geschafft. Ja, keine Chance. Ich gar keine Chance gehabt. Ich bin so froh. Naja. Aber was ich entdeckt habe tatsächlich, war, und das fand ich cool, die Autos stranden da ja. Ne? Also man muss sich ja vorstellen, da bringt ja dann, wenn so ein Auto irgendwann kaputt ist, dann bringt das ja keiner von der Insel runter. Das heißt also, die stehen dann da irgendwo und oxidieren rum. Die Menschen haben seltenst, habe ich auch drauf geachtet, seltenst eine Garage, was ich echt schade finde, weil wenn so ein Auto täglich in der Sonne steht, stirbt das halt schnell.
Geht ja alles kaputt, ne?
Genau.
Jede Dichtung.
Genau, und was da halt war so ein alter 60er Jahre, würde ich sagen, Anfang 60er Jahre Mercedes-Fensterbus. Also so ein Reisebus mit Fenstern oben. Ne? Und da habe ich so gedacht, boah, ey, so ein Ding müsste man eigentlich restaurieren, aber ich glaube, sowas ist auch, also ist bestimmt restaurierbar, aber... Da kannst du, glaube ich, richtig Kohle versenken. Ich glaube, das ist zu vergleichen mit einem Auto, aber eben deutlich mehr Arbeit. Ne? Wenn du so bedenkst, dass du da die Scheiben und so erneuern müsstest vielleicht.
Ach, nee, nicht nur das, sondern...
alles eigentlich.
Alles.
Ja, ja. Fand ich trotzdem total cool, weil diese alten Reisebusse, ich finde ja mittlerweile sogar Reisebusse so aus den Ende 70er, Anfang der 80er, also diese alten Mercedes-Busse, die innen dann so orange Muster hatten und... auch außen häufig so ein richtig cooles Design. Ne? Also die hatten ja häufig so Streifen drauf und waren dann manchmal so grau, blau, silber. Fand ich schon sehr, sehr cool. Das waren irgendwie, hatte das so eine richtige CI. Du konntest den Mercedes-Bus eigentlich schon an der Farbgebung erkennen. Ja. Aber...
Kennen wir noch von unseren Klassenfahrten.
Ja, ne?
Ja. Hast du auch mal hinten gesessen? Hinten saßen immer nur die Coolen.
Ja, hinten saßen immer die Coolen, genau.
Genau. Du nicht?
Doch, ich habe immer hinten gesessen tatsächlich, im Schulbus. Ich habe früher immer einen Schulbus genommen in Soltau, wie krank ist das, ne? Vom einen Ende Soltaus ans andere im Schulbus. Ist auch irgendwie, naja, aber so war das damals. Und ansonsten, wie gesagt, Sonne Mykonos war ganz nett. Was ich gesehen habe da, die hatten tatsächlich so ein Buggy-Verleih, wo sie echte, also richtig, ich hatte ja einen Buggy mal gepostet.
So Strandbuggy, so VWs, richtig?
Ja, genau. Und hatten die tatsächlich in allen Farben. Das heißt also, keiner war gleich. Alle Farben. Da mussten sie auch immer mal wahrscheinlich so hingebaut haben. Bin ich aber nicht gefahren.
Was hast du denn da gemacht? Hast du nur den Pizzen in die Sonne gehalten?
Ja. Ja. Und ein bisschen, ja, ein bisschen Wassersport. Also.
Sieht man gar nichts von.
Nee, ne? Nee. Ja, naja, gut. 3 Tage sind halt wenige oder 4 waren es knapp.
Ja. Sonnenschutzfaktor 100 genommen oder 50?
Diesmal tatsächlich 50, ja. Weil ich beim letzten Mal auf Mallorca ja so unsäglich verbrannt bin, habe ich diesmal gleich mit 50 angefangen.
Du hast falschen Reiseziele. Mallorca, Mykonos, ist alles so Pipi-Papa. Muss man hier nach Bornholm oder mal schön oben in die Nordsee hoch, in die Ostsee hoch, da musst du hin.
Ja.
Wenn du denn im Süden, wenn du so Hautprobleme hast?
Du hast vollkommen recht, spätestens dann, wenn mein Gefakoruki da ist, dann geht das los an die See.
Der Gefakoruki?
Ja, weißt du, was cool ist? Du willst
echt an die See fahren mit 500e und so einem Campingaufsatz.
Ja, unbedingt, doch unbedingt, unbedingt. Ja, 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 ja. Das Coole ist, der Timo hat mir was geschickt und sagte, guck mal, was ich gefunden habe. Da lag in dem Auto...
Der Verkäufer heißt das.
Nicht der Verkäufer, sondern der Timo hat das ja für mich dankenswerterweise den Kauf abgewickelt und abgeholt und hat es jetzt bei sich liegen, damit wir es abholen können.
Ah, wo liegt das denn? Wo ist das denn?
Ich hab's vergessen.
Dann fahren wir dann vorbei und holen das ab.
Ich hab's vergessen, ja. Wir fahren da bald dran vorbei. Aber was ich sagen wollte, was da drin war, wie gesagt, so ein Oldtimer-Steckbrief. Und zwar muss das auch mal irgendwo ausgestellt gewesen sein, weil das ist ein Oldtimer-Steckbrief von der Oldie Camping, von Oldie Camping Club Deutschland, also dem OCCD. Und da steht halt hier die Interessengemeinschaft zur Erhaltung und Pflege historischer Camping, oh, historischen Campingbrauchtums mit alten Zelten, Zeltanhängern, Klapp- und Fahrradkarawans, Wohnwagen, Reisemobilen und Oldtimern aller Art, gegründet im August 2006. Und dann sind hier nochmal so die technischen Daten von dem Rookie. Und angeblich ist mein Rookie, ich kann es kaum glauben, 1978 gebaut.
Ja.
Und hat mal gehört, steht hier zumindest, Klaus Kammann.
Für was für ein Auto denn? Oder ist das
für universell? Alles. Nee, der ist ja universell. Der passt auf jede Limousine, die mindestens eine Dachlast von 80 Kilo hat.
Ja, aber dann sieht das so, dann gehört er auf den 124er gar nicht drauf, wenn er so alt ist.
Naja, den gab es aber bis in die 80er, also bis später. Egal, 80er.
Passt nicht.
Passt. Passt aber, nicht. Aber noch cooler wäre es tatsächlich, wenn du so ein End-70er Jahre Audi, ja, oder so hättest.
Nee, oder auf meinen Volvo, auf den gelben.
Ach so, meinst du das? Ja, hast recht. Hat der Dachgepäckträger?
Noch
aber das, nicht. Aber das wäre schon sehr geil.
Können wir ja nachrüsten. Nee, ich will sowas. Ich will da drin ja nicht schlafen.
Warum denn nicht?
Ich keinen Bock habe, auf meinem Auto rumzuklettern.
Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Erstmal, weißt du ja, erstmal haben und dann gucken, wie es weitergeht. Ja. Du, bei dir ist ja auch ein bisschen was passiert. Ich habe ja so ein bisschen mal rumgestalkt, was in den letzten 10 Tagen bei dir passiert ist. Und ich habe mich eine Sache gefragt.
Ich war nicht hier.
Ich habe mich trotzdem eine Sache gefragt.
Ja.
Du hast das Audi Coupé verkauft.
Ja, an total netten Menschen aus Mainz.
Ja?
Ja, ja, klar.
Also netter Mensch.
Das hat hier, also war nicht der Herr S-Punkt aus Schwerin. Der kriegt das Auto auch nicht. Ich hoffe, dass er sich jetzt in seinen Arsch beißt, wenn er sieht, dass es verkauft ist.
Ja, bestimmt sogar.
Natürlich.
Ja.
Nee, es war ein total netter Mensch hier aus Mainz. Ganz lustig, das Auto kriegt einen tollen Einsatz. Er hat das für seinen Sohn hauptsächlich gedacht. Mhm. Und weil der Sohn in einer anderen größeren Stadt in Deutschland lebt und braucht eigentlich gar kein Auto, ist das sein Auto, um mal zum Shoppen zu fahren und mit Freunden mal unterwegs zu sein und so weiter. Kommt auch in einen Autohaushalt, da gibt es noch einen R8 und noch einen Porsche und ist alles da. Der hat sich ihn angeguckt und fand ihn toll. Der ist nicht mal Probe gefahren mit dem Auto. Weißt du, so dieser Käufer, der...
Was soll ich jetzt sagen, sei froh, oder?
Nee, aber er hatte nichts zu meckern, weißt du, sondern ja. Der fand es einfach geil, hat gesagt, geil, hat sich drunter gelegt, hat, kannte sich sehr gut aus mit Autos, wirklich, hat auch selber früher viel restauriert und gemacht und sagt, tolles Auto, nehme ich aus. Das war's, Ende der Geschichte. Ja? Und so ist der Audi verkauft worden.
Ja, ich habe nur den Verkauf gesehen und wollte da die Diskussion nicht aufmachen, aber habe dann so gedacht.
Wir haben ja auf Facebook auch Leute geschrieben, der war inkognito da oder nee. Der war weder hier noch sonst was, der kriegt das Auto einfach nicht.
Ja, ja.
Der hat es ja nochmal bei Hessel beschwert per Mail über mich sozusagen. Hessel war auch der Meinung, dass das nicht sinnvoll ist, diesem Mann ein Auto zu verkaufen.
Nee. Nee, und ich habe echt gedacht, so Mensch, ja, ich habe auch so geahnt, ob das vielleicht über jemand anders abgewickelt wurde oder so.
Nee, nee. Nein, es kommt doch, nicht, hier passiert ein bisschen was, hier wird ein bisschen rausgeräumt endlich. Mal gehen mal ein paar Autos raus, die hier verkauft sind. Ist ja echt voll hier. Und nächste Woche kommen erstmal zwei Minis. Der Clubman Kombi kommt, der gelbe.
Ach, der aus Spanien?
Aus Spanien.
Mit diesem Holzdekor, so ein schmales Holzdekor. So ein
schmales Holzdekor, das Original gab's.
Das da musst du mal was drüber erzählen. Also das Auto
ist ein Baujahr 76 Clubman.
Also so wie mein Baujahr, okay.
Ja, und da gab es dieses schmale Holzdekor mit so einer eingefassten Chromleiste. Mhm. Findest du auch öfters mal Autos in Dänemark mit.
Da gab's okay.
Das, ja. Und genau, ist aus Teneriffa das Auto.
Ach was.
Mhm. Hat jetzt hier komplette Inspektionen bekommen, TÜV und so weiter. Ist also verkaufsfertig endlich mal.
Okay.
Und ein bisschen... ist so ein bisschen langsam in Ruhe gemacht worden alles. Der kommt und dann kommt noch ein Clubman Limousine, die ich schon mal verkauft habe, die beige. Mhm. Also der kurze Clubman. Mhm. Der kommt auch zurück. Aber inzwischen, wie das halt so ist, der ihn gekauft hat, hat mehrere Minis und hat gedacht, er braucht auch noch so einen Clubman. Der Wagen hat inzwischen anderes Fahrwerk, andere Felgen, anderes Armaturenbrett, andere Sitze und anderes Lenkrad und Motor mit Stage 1 getuned.
Oha.
So, das Auto kommt also optimiert zurück.
Okay.
Wieder in Verkauf. Nach einem Jahr, wo ganz, finde ich ganz witzig, ehrlich gesagt, weil er immer noch erschwinglich sein wird, ne? So. Mhm. Weil er damals für einen guten Preis weggegangen ist. Und dann ist auf dem Weg der Porsche 944 Turbo, wird hier bald landen.
Oha. Okay.
In diesem dunkelrot Metallic, in diesem lila Stich drin. Ich habe gerade den Namen für der Farbe vergessen. Und dann kommt, nächste Woche kommt auch noch endlich, der ist auch fertig, den haben wir auch ewig vor uns hergeschoben, der schwarze Golf GTI 2 mit den 50.000 Kilometern.
Da warten ja auch schon viele drauf.
Aus erster Hand, der kommt auch aus Teneriffa übrigens.
Ja.
Genau, die beiden kommen.
So. Ja. Und was wird so ein, also der Clubman, der aus Spanien kommt, was wird sowas kosten?
Ja, wo habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Achso, ist der Händlerwürfel noch nicht gefallen?
Nee, keine Ahnung, 14,9, 15,9, so in dem Bereich wird er liegen.
Okay. Ja. Ja. Ja,
so aber der ist echt, Auto. Die Farbkombi ist geil. Der ist ja in diesem Senf, so ein Senfgelb, und dann mit dem Holz, und innen ist der schwarz Kunstleder. Mhm. Oh, der wird schön, ist der.
Finde ich auch, ja. Ich finde sowieso, wir haben da eben ja kurz, bevor wir den Podcast gestartet haben, drüber gesprochen, ich glaube, dass es halt in Zukunft auch einen Trend geben wird in Richtung Kleinwagenklassiker. Also noch mehr, als es das vielleicht jetzt schon gibt, weil das ja eine Fahrzeugkategorie ist, die, so wie es aussieht zumindest, aus dem Straßenverkehr, was neue Fahrzeuge angeht, verschwinden wird. Weil irgendwie ist ja kein Auto mehr wirklich klein. Und wenn da keiner mehr auf die Idee kommt, irgendwie etwas auch auf den Markt zu bringen, was klein ist und trotzdem fahren kann, ohne dass es irgendwie nachher schwer und einen riesen Akku hat, keine Ahnung, dann wird es schwierig. Weil die Autos werden immer größer. Das ist ja eh ein Trend gewesen.
Platz wird aber nicht mehr.
Das ist es halt so.
Du merkst es hier in Hamburg in der Stadt, wenn ich dann doch mal mit meinem Mini unterwegs bin, wie geil das ist, wie also Parkplätze oder so, oder wenn du in diesen engen Gassen hier in Altona unterwegs bist und dann fragst du dich, boah, nur diese großen Autos, SUVs, diese fetten Dinger, ja, wie soll das funktionieren?
Ja, das stimmt schon. Also deshalb glaube ich, da wird es einen gewissen Trend geben, abgesehen davon, dass es da ja auch zum Glück viele tolle Autos gibt, die ja entweder auch erschwinglich sind, ne? Das muss man ja ganz klar sagen, weil der Kleinwagenmarkt ist ja immer so in einem Bereich überschaubar, ne? Das geht's nicht. Das ist ja auch manchmal noch
ein die Auto, Hersteller was man im Zustand so
vierstellig verkaufen kann.
Genau, und die Hersteller haben nicht so richtig Bock drauf, weil sie da nicht so viel Margen drin haben, die so viel Geld mit verdienen können, ne?
Ja, ist genauso, ja. Hast du recht, ja? Ist so. Irgendwie. Klar.
Und die Mercedes, ne, ist ja jetzt Luxury-Marke, wie ich in Automotorensport gelesen habe, mit drei verschiedenen Luxury-Kategorien. Da ist kein Platz mehr für Kleinwagen und Einsteiger.
Tja, musst du dich entscheiden. No. Barfuß oder Lackschuh?
Barfuß oder Lackschuh, ne?
Wie? Ja, aber ja, insgesamt, also du hast ja recht, diese Woche haben wir auch bekannt gegeben, dass wir keine Schaltgetriebe mehr bauen werden. Also Mercedes keine Schaltgetriebe mehr bauen wird. Gut, der Verbauungsgrad an Schaltgetrieben ist natürlich sehr gering. Also selbst bei einer A-Klasse ist ein Schalter mittlerweile fast ein Exot. Und böse Zungen würden sagen, ihr habt nie Schaltgetriebe gebaut. Aber nee, die waren die also letzten 20
Jahre schon. Das ist ja so eine technische Errungenschaft. Ich muss sagen, diese modernen Automatikgetriebe sind ja auch geil.
Ja, ja.
Die können ja alles.
Ja, ja.
Die Autos verbrauchen ja heutzutage nicht mehr deswegen.
Richtig.
Und dann sind die, oft haben die 8, 9 Gänge, da ist für jede Geschwindigkeit was dabei. Und dass sie da sortiert werden, das kriegst du nicht mehr mit.
Nee, genau.
Es wird einfach so in Ruhe, also das ist ja, weiß ich, finde ich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt.
Ich finde das auch nicht schlecht. Also ich habe da auch kein Problem mit, aber trotzdem, auch da, es gibt ja dann immer einen Gegentrend, auch da glaube ich, dass der ein oder andere, gerade wenn man Klassiker fährt, vielleicht in Zukunft sagen wird, Mensch, ich finde das ganz cool geschaltet, weil das ist irgendwie noch so dieses ursprüngliche Autofahren.
Ja, aber auch bei neuen Autos, was ich zum Beispiel nicht verstehe, wenn du dir einen Porsche konfigurierst, den billigsten 911er, dann gibt es kein Schaltgetriebe. Es gab zwischendurch ja, ne?
Ja, hattest du die Möglichkeit zumindest, ne?
Und zwar beim 991 gab es ein, war das ein 7-Gang auch? Ja, ich glaube, es war ein 7-Gang Schaltgetriebe. Ne? Da hatte noch eine Ebene mehr. Aber du konntest wenigstens eins ordern, aber jetzt, das gibt es ja nicht mal mehr.
Ja, genau.
Da ist ja was, wenn du dann GT3 Touring, weil das ganz besondere Sondermodell, das hat dann Schaltgetriebe. Und das ist bei so einer Marke wie Porsche, das verstehe ich nicht. Aber
ja, die müssen, also ich glaube, die haben tatsächlich auch echt noch so einen richtigen Schritt zu machen, weil sie natürlich auch ihre Marke für die Zukunft noch mehr ausrichten müssen. Haben ja jetzt schon, ich sag mal, auch interessante Elektromodelle, wenn wir beide das überhaupt so nennen dürfen. die Überzeugung ist halt schwierig. Aber ich finde so ein Taycan oder so, finde ich schon auch optisch beeindruckend. Also ich mag das Auto grundsätzlich, finde ich den gut. Aber ob das eben den Markenkern so trifft, bin ich halt gespannt, weil die haben ja auch, glaube ich, haben die nicht bekannt gegeben, dass es eben diverse Modelle auch nur noch elektrisch geben wird. Also im Grunde.
Ja, es soll sogar, wenn ich das richtig gelesen habe, Boxster und Cayman nur noch elektrisch geben.
Genau, ne? Genau. Genau. Ja.
Das greift um sich.
Naja, und wir haben schon drüber gesprochen, also wir haben auch eben im Vorfeld nochmal drüber geredet. Ich weiß nicht, ob es nur ein Gerücht ist, aber im Moment geht es ja rum, dass in dieser Woche irgendwie beschlossen werden soll, dass das Verbrenner aus sozusagen, dass ab 2035 keine Verbrenner mehr zugelassen werden dürfen, und zwar Neuwagen, darum geht's. Da bin ich halt auch gespannt, weil so ein Thema wäre sicherlich auch mal eine Diskussion wert. Bin ich gespannt, ob das tatsächlich so besiegelt wird. Ja, und 2035 ist natürlich auch noch lange hin. Also bis dahin kann man dann noch eine Menge Spaß haben mit anderen Fahrzeugen, wenn man dann will, wenn es denn passt. Weil für jeden ist das Thema Elektromobilität bestimmt nicht machbar. Und
Nee, das war übrigens, da fand ich beeindruckend wieder mal, also ich mag das Auto jetzt nicht, aber die Strategie finde ich gut, BMW. BMW hat ja diese Woche irgendwie, war in der Zeitung überall der neue X1 drin, BMW. Und immer in drei Varianten. Benzin, Diesel, Hybrid oder Vollelektro. Sieht aber immer gleich aus, immer das gleiche Auto optisch. Ja, immer die Strategie finde ich schlau. Weil dann hat man auch hinterher die Möglichkeit, wieder irgendeins von den drei kann man wieder rausnehmen, wenn es nicht läuft. Und sei es Elektro.
Ja, wobei das wird keiner aufhalten, das Thema. Das ist halt so.
Nee, aber das ist halt für jeden Bedarf gedacht. Weißt du?
Ja.
Also da zeigt man ja auch, wenn ein neues Modell präsentiert wird in den drei Konfigurationen, zeigt man ja auch diese Spreizung, also dass man diese drei Wege halt im Moment beschreitet und damit aber auch die Kunden abholt.
Ja.
Also ich würde mir zum Beispiel tatsächlich nur den Benziner oder Diesel kaufen, mich würde nicht mehr der Hybrid interessieren. Der Nächste sagt, ey cool, Hybrid finde ich gut, kann ich irgendwie wenigstens mal zur Arbeit Strom an. Ja?
Ich bin komplett bei Hybrid, ja.
Und der Nächste sagt, nee, ich kaufe den als Vollstromer.
Ja.
So, ne?
Ja.
Und das finde ich, und vor allen Dingen, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich finde das gut, dass sie das gleiche Design haben. Ich finde das gut, dass da nicht irgendwie so eine Sondersache gefahren wird.
Ja.
Weil sie eine Rolle rückwärts gemacht haben mit dem i3, ne? Weil der i3 war schon mal also ein Mega-Auto, finde ich. Unkonventionell.
Ja, genau. Um ehrlich zu sein, das ist halt, also mir geht das mit dem i3 so ein bisschen so wie früher mit einem Audi A2. Ich finde sie immer nicht zu Lebzeiten gut, sondern immer erst posthum. Ja, das ist so wie manche Künstler, die haben halt das Pech, dass ihre Gemälde erst, wenn sie tot sind, richtig teuer werden.
Die haben nichts mehr zu fressen gehabt und sind verhungert.
Genau.
Zahlen wir heute 130 Millionen.
So, genau. Und das geht mir mit manchen Autos auch so. Aber wenn du das gerade mit BMW ansprichst, also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, das M-Logo soll zukünftig schlichter gestaltet werden, nur noch in Schwarz, und die drei Farben, Weiß, Rot, Blau, sollen wegfallen.
Ja, ist vollkommen bescheuert.
Das
ist ein weiterer Sargnagel auf die Traditionen sozusagen. Aber das interessiert den durchschnittlichen Käufer in Asien oder auf den großen Märkten auch nicht, sondern der sagt dann, oh, endlich ist das einfarbig.
Du meinst, der ist noch nie mit seiner Lackdose eine weiße, eine rote, eine blaue vorne an den Grill seines BMW gegangen, hat alles abgeklebt und hat dann mal eben kurz drei Speichen markiert, hätte ich fast gesagt. Okay.
Sicher nicht.
Ja, das wird
der hat sein. Aber auch keine Strumpfhosen über die Lampen gezogen.
Scheiße, ich wusste, dass ich das Ding auf den Elfmeterpunkt gelegt habe.
Hast du für die Strumpfhosen, hat sie ja auch in drei Farben?
Nee, nur in schwarz.
Nur in schwarz, nicht noch in...
nur in schwarz, genau. Aber was ich diese Woche auch gelesen habe und irgendwie total freaky fand, Irmscher Fiat 500C, hast du das Ding gesehen?
What? Nee, habe ich nicht.
Nee?
500C sind Elektro.
Ja. Ja, es sind, und zwar einen sogenannten Sale Edition. Das ist ein Cabriolet von Irmscher. Schick gemacht. Aber irgendwie so krass. Irmscher sucht sich halt auch jetzt neue, in Anführungsstrichen, Lücken natürlich. Ich habe dann geguckt, ob das Auto vorne in der Motorhaube so Dreiecke reingeschnitten hat. Ja. Hat es aber nicht.
Das was ist das denn? Ist es nur, was ist eine also?
Ja, es ist halt Tuning. Ne? Es ist ein Sondermodell tatsächlich. Es ist ein Fiat-Sondermodell mit Irmscher zusammen.
Mhm.
Okay, genau. Gut,
aber Irmscher hat ja wahrscheinlich die Kapazitäten, ist ja, ne, Sondermodelle herzustellen. Da muss ja erstmal einen Partner finden am deutschen Markt.
Auch, ne? Ja, und ich glaube, das ist halt auch ein Thema, weil die Tuner müssen sich ja tatsächlich Autos suchen, wo so etwas noch eine Relevanz hat, wo die Menschen auch auf Individualisierung Wert legen. Und guck dir das an. Ich meine, das ist kein Zufall, dass Brabus eben nicht nur Mercedes macht. Die haben ja immer schon natürlich auch Smart und auch ein paar andere Dinge gemacht. Aber eben jetzt eben im aktuellen Brabus, ich sag mal Tuning-Segment, eben auch ein Porsche eine Rolle spielt.
Machen die auch BMW jetzt?
Das wüsste ich nicht. Das wüsste ich nicht. Aber du weißt, was ich meine. Es ist halt der Markt und diese, ich sag mal, automobile Tuning-Welt sowieso, die verändert sich natürlich komplett. Ja? Und wer weiß, ob es irgendwann, gerade bei den, ich sag mal, engen CO2-Vorgaben, überhaupt noch die Möglichkeit gibt, auf bestimmte Fahrzeuge andere Felgen zu ziehen, als die ab Werk da drauf sind. Weil die müssen ja einen gewissen Zweck erfüllen. Das Auto hat ja mit anderen Felgen dann unter Umständen einen ganz anderen, ich sag mal, Luftwiderstandsbeiwert, dadurch eine andere CO2-Ausstoß. Siehst ja die Felgen, die sich verändert haben. Also bei Mercedes hier nicht, sieht man es deutlich. Wobei ich echt ganz glücklich bin damit, wie sie es gelöst haben. Aber die haben ja alle so einen Ring quasi. Die sehen ja alle so ein bisschen aus wie, wenn man es positiv betrachtet, wie eine Renault Turbo früher, so ein bisschen.
So ein bisschen. Hat ja sogar der Mercedes AMG One hat das ja auch.
Ja, 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 genau.
Das finde ich übrigens ein geiles Auto.
Ja, also wäre komisch, wenn nicht, aber
also, das ist dass man tatsächlich, ne? In Anführungsstrichen, wie die geschrieben haben, mit dem Formel-1-Auto, mit dem Formel-1-Motor und Euro 6 zum Aldi fahren kann.
Ja, das ist eine coole Beschreibung davon auf jeden Fall. Ich finde das halt so krass, weil mich das alles, also die gesamte Project One-Geschichte erinnert mich damals an Bugatti Veyron. Der wurde irgendwann angekündigt und kam, was weiß ich, 10 Jahre später. Und von dem ersten Mal, dass Mercedes gesagt hat, dass sie einen Hypercar bauen, bis heute sind ja auch ein paar Tage ins Land gegangen und ganz ehrlich, es fährt ja noch keiner einen. Also der wurde ja jetzt das erste Mal in der endgültigen Version quasi in der Öffentlichkeit die Bilder gezeigt.
2,75 Millionen netto, ne? So viel Lotto kannst du ja gar nicht spielen.
Ja, und immer noch ein Bruchteil vom Uhrenhaut-Coupé.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich gerade. Ne? Da weiß ich auch bei der Bemerkung nicht, ob ich lachen oder weinen soll, ehrlich gesagt.
Ja, ja, gut.
Das ist mir eher nach Weinen zumute.
Ja, da gibt es ganz viele Meinungen zu, ne? Zu dem Thema.
Zum Uhrenhaut-Coupé, zum Verkauf.
Ja, ja.
Da bleibe ich bei meiner Meinung. Das ist übrigens, da müsste man in der neuen Automotoren-Sport lesen. Vorne ist ja diese Doppelseite immer auch zu einem aktuellen Thema. Und der Heinrich Lingner, der hat das schön auf den Punkt gebracht. Das ist echt, also top geschrieben.
Super, muss ich auch mal lesen, ja.
Ja, lest das mal. Also der Heinrich, das hast du super gemacht. Genau so ist es nämlich.
Sag mal, zurück zu etwas total Skurrilem. Was ist ein Steinwinter Junior 50, den du gepostet hast? Ist das ein Scherz gewesen oder?
Ja, so ein bisschen. Das gab es tatsächlich irgendwie ein paar hundert Stück von. Da ist ein 50-Kubik-Motor drin, hat ein kleines Moped.
Also wenn es davon ein paar hundert Stück gab, dann ist der, den du gepostet hast, aus diesen paar hundert Stück zusammengesetzt, so wie der aussieht.
Ja, ganz lustig, der stand hier bei Avena Classic, da ist ja hier die Giulia, die jetzt fertig ist. Also die Giulia hat ja Probleme mit Rost in den Türen noch.
Mhm.
Und der Felix bei Avena hat die Türen umfangreich bearbeitet. Mhm. Also sehr professionell gemacht alles. Mhm. Neue Bleche eingesetzt. Und das Problem ist übrigens bei der Giulia, dass die Gummidichtung, die auf den Türen sitzen, die sitzen auf so einer Leiste drauf. Mhm. Und so wie die Leiste an der Tür angebracht ist, am Werk, bleibt da Wasser stehen. Mhm. Es muss rosten, die sind immer vergammelt. Die sind auch hier, die waren komplett vergammelt. Und die Leisten, viele lassen die dann weg. Und dann wird die Dichtung einfach draufgeklebt und fertig aus. Und hier sind jetzt die Leisten per Hand nachgebaut worden komplett.
Eieiei, okay.
Und dann hat er die mit Karosseriekleber draufgesetzt und dann vernietet. Und das kann da nie wieder Wasser draufstehen und rosten oder so. Also du kannst dir vorstellen, dass dieses Türsanieren auch jetzt
nicht ganz billig war.
War nicht ganz billig. Mhm. Genau, und da komme ich hin und gucke mir das nochmal an und dann stand dieses Auto draußen. Das hatten sie irgendwo gekauft, war zu verkaufen. Und die Frage ist, jetzt wird der halt restauriert, was macht man damit? Und kann man einen größeren Motor einbauen, vielleicht 125 oder 250 Kubik, keine Ahnung.
Naja, also nochmal, wir reden ja von einem Kleinstwagen.
Ja.
Aus welcher Zeit ist das Auto? Weil das kann ich ja nicht mal einschätzen.
Irgendwie Ende 70er, Anfang 80er.
Und das sieht wirklich extrem, wie soll ich sagen, zusammengeschustert aus, das Ding.
Mit Momo-Lenkrad drin.
Und ich habe das nur gesehen und habe gedacht, meint das jetzt ernst? Und die Posts dazu waren ja zum großen Teil ernst. Also da waren ja einige dabei, die gesagt haben, würde ich sofort nehmen und so.
Ja.
Und ich glaube, das meinen die auch so.
Ja.
Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen und habe gedacht, okay, in dem Zustand oder wird der jetzt aufgebaut oder was passiert mit dem Ding? Ja, naja. Das, wahrscheinlich wirft man so ein Ding auch mit so einem Kickstart an, ne?
Wahrscheinlich. Du, ich würde ihn auch in dem Zustand lassen. Ich würde ihn nur konservieren, schöne Felgen drauf machen und einen schönen neuen Motor. Also muss technisch halt top sein, sonst würde ich den so lassen. Ich würde den gar nicht weiter optimieren, auf Deutsch gesagt, optisch nicht.
Leute, googelt das mal. Also Steinwinter Junior 50, wer das bei Jens noch nicht gesehen hat, der hat es ja kurz einmal geteasert. Wahnsinn. Naja, und dann habe ich was Cooles heute gesehen bei Instagram. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Volvo 262 Bertone Solaire.
Ja.
Da wollten die 50 Stück von bauen. Solaire war ja so ein, ich sag mal, einer der quasi Cabrios gebaut hat, also Autos umgebaut hat zu Cabriolets.
In den USA.
In den USA, genau. Und 5 Stück sind entstanden. Und einer war dort abgelichtet in einem Wahnsinnszustand, in so einem, wenn ich mich nicht irre, Goldton.
Braunton, jetzt hier in Hamburg, der war.
Ernsthaft?
Ja, klar. Der gehört dem Jens Richter. Der ist übrigens mal, hat sich mal bei mir bedankt, weil er durch mich zu auf die Marke Volvo gekommen ist, sozusagen.
Ach, witzig, okay.
Ja, ja. Und der hat auch noch ein 262 Coupé. Mhm. Und der hat den Solaire in den USA durch einen Zufall irgendwie gefunden, gekauft und er ist hier restauriert worden.
Einer von 5?
Ja.
Und hier restauriert?
Ja, ja, cool. Und der Wagen war, war jetzt letzte Woche, leider war ich im Krankenhaus und konnte da nicht hin. Dietzenbach war ja 95 Jahre Volvo, so ein Event von Volvo Deutschland.
Ja, ja.
Da war er und hat auch irgendwie zweiten oder dritten Preis Best of Show gekriegt.
War es nicht sogar der erste?
Nee.
Nee?
Nee, okay. Ich meine zweiter oder dritter. Und ja, witzigerweise wollte Volvo von dem Auto auch nichts wissen. Also die wollten da ursprünglich gegen vorgehen auch, gegen diesen Umbau. Heute steht aber, selbst einer steht, glaube ich, bei Volvo im Museum. Aber Volvo selber war damals nicht amused.
Gut, aber dann ist es ja wahrscheinlich so gewesen, das wird ja wahrscheinlich ähnlich sein, sage ich jetzt mal, wie bei Mercedes, das sind ja keine Volvo-eigenen Händler in Amerika, sondern das sind eben größere Händler. Und da wird einer gesagt haben, pass mal auf, ich probiere das mal mit solchen Autos, die ich umbauen lasse und mache da ein Sondermodell draus. So.
Ja.
So ist es auch beschrieben. Es sollten mal 50 Stück werden und am Ende sind es nur 5 geworden. Ich glaube, das hat tatsächlich auch Volvo damals gestoppt. Unter Umständen natürlich, ist ja auch klar, also mal ehrlich, Volvo mit diesem Ruf, ein total sicheres Auto zu bauen. So, die bauen jetzt ein Auto, bei dem sie sowieso schon Kompromisse eingehen mussten mit dem Dach, weil das Bertone Coupé ja auch schon echt modifiziert ist. Ne? Ist ja quasi ein Top-Job, könnte man sagen.
Ja, das ist doch das Miese an dem Auto. Das ist ein Top-Job von der 242er Karosserie.
Genau.
Was immer dazu führt, dass dieser Top-Job ist in Italien, wie soll ich sagen, qualitativ jetzt nicht unter höchsten Ansprüchen gemacht worden.
Mhm.
Und du hast ganz viele Bertones, wenn du den, die haben ja ein Vinyldach am Werk.
Ja, ja.
Wenn du das abziehst, dann erwartet dich das Grauen.
Ja, so war es auch bei den Autos, bevor sie zum Cabrio umgebaut wurden.
Wahrscheinlich, ja, genau.
Und naja, und wenn du denen dann natürlich das Dach abnimmst, ich weiß nicht, wie sie die Dinger erstens versteifen können und zweitens, ob dann der Volvo seinem Ruf des sicheren Autos noch so gerecht wird. Weil es ist dann zu erwarten, dass bei diesen Fahrzeugen natürlich die Karosseriesteifigkeit, insbesondere im Falle eines Unfalls, vielleicht jetzt nicht ganz so toll ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist sicherlich nichts, worauf Volvo Bock hatte. Ne?
Nee.
Ja, aber ich fand das Auto bildschön. Es hat auch eine gute Linie und sie haben ja auch wirklich das geschafft, dass das Auto, wenn es offen ist, noch eine relativ flache Verdecklinie hat. Das heißt, sie haben es so stark wie nur möglich verschwinden lassen können.
Ja.
Von daher schon cool, aber hat es halt nicht gegeben. Naja, schade, schade, schade. Ja, und was ich gemerkt habe, ich bin ja heute, weil das ja, Wetter ist natürlich wieder mal zulässig, ich bin ja heute mit meinem E500 hier und habe gestern, vielen Dank Arkadi, das ist derjenige, der die Seite 124.036.de betreibt, ganz coole Seite mit sehr vielen Informationen über E500, 500e. Und ich habe ihn dann halt mal gefragt, weil ich weiß, dass er jemanden kennt, der eine Datenbank hat, bei dem offensichtlich alle Daten von jeweils allen gebauten 500es und E500 gespeichert sind. Also ich kann die ja auch bei Mercedes abrufen, ich kann sie aber nicht, ich sag mal, in einer Datei so selektieren, dass ich sagen kann, es gab so und so viele Autos mit der und der Geschichte. Aber irgendeinen Menschen auf dieser Erde scheint es zu geben, der das hat. Und der wiederum habe ich halt gefragt, Mensch, sag mal, mein Auto ist ja ein sogenannter Mopf 2, also ein modellgepflegter 500er, der ja nur knapp ein Jahr gebaut wurde, etwas über ein Jahr, ab 1093. Und wie viele Autos gibt es mit Stoffleder? Weil meiner hat Stoffleder und das ist natürlich beim 500er eher selten, weil klar, jeder, wenn du sowieso 140.000 Mark damals für ein Auto hingelegt hast, hast halt Leder bestellt. Und die Antwort kam prompt und es sind 32 Stück. Und da war ich doch sehr überrascht, ehrlich gesagt.
Das ist eher homöopathisch, weltweit gesehen, ne?
Ja. Ja, und es ist ja davon auszugehen, daran wirst du dich auch noch erinnern, Jens, in der Zeit, als diese Autos mal billig waren, also alle so um die 10 Mille gekostet haben, da war ein Auto mit Stoff echt schwer zu verkaufen und da hat der ein oder andere die Stoff-Leder-Kombination einfach beledert, weil, kannst ja machen, der ärgert sich bestimmt heute, weil heute ist der Stoff schon nicht mehr einfach zu bekommen und Original ist halt Original, ne? Also von daher bin ich da ganz happy, abgesehen davon sitzt es sich auch noch sehr gut. Ja, dann habe ich gesehen, du kriegst hier so ein, bist ja gar kein Fan von, ne? Aber du hast eine Corvette C6 in der Ankündigung. Ja. Ist das nicht ein tolles Auto?
Ja, das ist eigentlich gar nichts für mich. Nee, pass auf, ist ein Auto, über das würde ich nicht nachdenken, aber in dieser Konfiguration, die ist ja schwarz, Leder beige und ganz original. Die ist nicht tiefer, die hat keine breiten Räder. Da sind gerade keine irgendwelche komischen Streifen draufgeklebt, ist kein Ready-Art, so, ne? Und ich bin der Meinung, ich habe das auch auf Facebook, war eine Diskussion, eine Schwachsinnsdiskussion, wo dann Leute schreiben, irgendwie solvente Kunden würden nur eine C8 oder C7 fahren. Was soll der denn für ein Quatsch? Der den Wagen 2006 neu gekauft hat, war auch solvent. Das ist auch Bullshit. Das Auto hat nur jetzt diesen Marktwert nicht, den vielleicht eine neue C8 hat, das ist schon klar.
Ja, und das ist ja auch gut so.
Ist ja auch richtig so. Aber dieses Auto ist ein deutsches Auto, Scheckheft gepflegt und ganz original. Und in der Konfiguration mit der Geschichte hat genau so ein Auto die Gene, ein Klassiker zu werden.
Ja, absolut. So, absolut. Vor allem, wenn man sieht, wie selten, und vor allem, wenn man sieht, wie selten deutsche Modelle sind. Weil wenn man den Markt mal anguckt, ist es tatsächlich so, dass da wirklich auch homöopathisch, wie du es eben schon so schön gesagt hast, nur Autos auftauchen. Häufig amerikanische Modelle, die ja dann doch mal deutlich anders sind. Also deutlich anders ist jetzt auch übertrieben, aber insbesondere haben die Deutschen halt immer beispielsweise ein Z51-Paket, sodass sie halt eine vernünftige Bremse haben und eben auch die 300, die angegeben sind, fahren können und bremsen können, weil es halt nun mal so geht auch auf deutschen Straßen.
Ja.
Und ja, insgesamt Ich mag diese Form, wenn man ihn heute sieht, wirkt er fast zierlich. Der ist ja relativ schmal tatsächlich, obwohl es ein flaches Auto ist. Wenn man jetzt die Abmessungen mal sieht, ja, sind die Autos alle größer.
Er ist auch nicht, er sieht, es ist ein Sportwagen, per Definition,
ja.
Aber witzigerweise nicht überzeichnet und auch nicht aggressiv irgendwie, sondern man sieht ihm, man sieht, okay, das ist ein ernsthaftes Sportauto, Punkt. Aber deshalb hat er nicht irgendwelche Chinesen Schlitzaugen vorne und aufgerissenes Maul. Und es wird heute witzigerweise, gestern ruft mich Andrea an und fährt mit dem Fiat Riva aus dem Tunnel raus, mit Konrad im Auto. Und da kam irgendwie so ein Mercedes entgegen, so ein, keine Ahnung, ein neuerer Mercedes. Und Konrad sagte nur, deshalb hat man mich angerufen, mir das zu erzählen, Mama, diese neuen Mercedes, die sehen alle so aggressiv aus. Ich wüsste gern mal, wer, so, weißt du, wie kommt er da drauf? Ja, er empfindet das. Er ist 8 Jahre jetzt fast alt und er findet, dass sie aggressiv aussehen. Tun sie auch. Weil es wird ja immer, es wird ja auch hier, weißt du, es geht immer nur um Aggressivität und Sportlichkeit. Ich weiß nicht, wo war der Vergleichstest, entweder war es ein neuer Autobild oder Automotorensport, so mittlere SUVs waren das, so kleinere. Ja? Mercedes QLB, was ist das?
QLB ist glaube ich, aus dem Morsezeichen-Quartett, hätte ich fast gesagt.
Wie ist denn der?
Aus dem
Fuhrbereich. Wie heißt der kleine E, der E, das E-Modell, also die kleine Elektrik?
Also es gibt ein EQB, es gibt ein EQA.
EQB war es.
Okay,
EQB genau. War dann,
eckiger
Rahmen. Ja, ein EQB und noch, er war der einzige Elektro. Ich weiß, in der Größe waren das 3 SUVs. Und dann schrieben sie zu dem einen, Fahrzeug ist nicht sportlich genug. What? Hallo? Ein kleiner SUV für die Stadt, mit dem ich was transportieren will, vielleicht eine Familie und so weiter, ist nicht sportlich genug.
Lieber Jens, zurück zu den Abkürzungen. Wofür steht denn SUV?
Sports Utility Vehicle. Ja, du weißt, was ich meine.
Nein, natürlich. Nee,
es muss alles immer auf Sportlichkeit, auf runden Zeiten, auf alles ist nur noch Wettbewerb in dieser Gesellschaft.
Ja.
Es ist nicht ein Miteinander, auch da, es ist ein totales Gegeneinander. Das wird schon in der Werbung, ich bin der Sportlichste, ich bin der Geilste, ich bin in 6,8 auf 100, der andere aber erst in 7. Weißt du, es ist alles nur Wettbewerb. Es ist ja nicht harmonisch irgendwie. So entstehen ja auch diese Autos heute, die dann immer aggressiver, manche Autos, die haben ein aufgerissenes Maul, die nüstern so hoch, gerade diese AMG-Mercedes haben das ja auch. Es wird so aufgerissen an der Seite und wenn es geht, die Scheinwerfer so aggressiv gezeichnet, wie es nur geht, 11 Watt und dann 150 PS oder was und ist so alles scheiße, was soll denn das?
Darf ich das?
Es gibt kaum, und weißt du, was mich gewundert hat?
Ja.
Ich finde zum Beispiel, dass der AMG One, dass der freundlich aussieht.
Du, der braucht auch nicht böse aussehen, weil der hat keine natürlichen Feinde.
Nein,
ich meine das ernst.
Das Auto ist nicht aggressiv gezeichnet und, von vorne.
Und, ja, aber jetzt kommt's. Vielleicht kann man das so ein bisschen damit verbinden. Ich will ja mal die Kernaussage dessen, was du gerade sagst, bedeutet doch eigentlich, dass alle Autos auf ein Ziel hinaussteuern, was früher nicht der Fall war. Wenn man ehrlich ist, wenn du in den 80er Jahren einen Test gelesen hast mit einem Mercedes und einem BMW, dann wusstest du, dass der BMW schneller beschleunigt und schneller in der Endgeschwindigkeit ist als der Mercedes in der Regel.
Ja, aber es hat auch den Mercedes-Käufer gar nicht interessiert.
Genau, und das ist genau das, was ich meine. Das war niemals das Thema. Ja? Du hast, wenn du wolltest, dass der Mercedes schnell ist, hast du einen großen Motor gekauft, bist du trotzdem nicht der Schnellste. Gibt es immer jemanden, der schneller ist. War aber nicht, darauf sind die nicht produziert. Und das ist genau der Punkt jetzt. Heute möchte jedes Auto jedes breite Spektrum abdecken. Ein BMW ist heute, die sind alle wirklich ähnlich beieinander, ob ein BMW oder ein Mercedes oder ein Audi fährst, das sind ja alles sehr gute Autos und es ist eben nicht mehr so, dass man sagen kann, ja, der BMW ist immer der sportlichste, der Mercedes ist immer der komfortabelste, das versuchen wir nach wie vor, aber in vielen Autos ist es nicht so. Wenn du von Aggressivität im Aussehen sprichst, dann muss ich sagen, da hat sich das nur, ich glaube, rein optisch verändert. Ich glaube, wir waren da in den 70er Jahren, auch in den 80er Jahren fast ähnlich unterwegs. Weil wenn ich an deine Wand gucke hier, sehe ich da zwei Dinge. Ich sehe von vorne den SL, den neuen, in dem SL-Kalender, den du bekommen hast.
Das ist nicht der neue SL.
Und,
das ist nicht der SL. Der ist doch noch gar nicht auf dem Kalender drauf, der war noch gar nicht produziert.
Ich hätte jetzt hören können, ja.
Siehst du?
AMG GT, gut, muss ich rausschneiden.
Lass
es ein AMG GT sein.
Die sehen alle gleich aus, das ist das Geile.
Lass es ein AMG GT sein.
AMG GT.
Okay.
Weil der Kalender ist ja schon produziert worden, da gab es den SL noch gar nicht.
Wenn du das sagst.
Der ist ja von diesem Jahr, der Kalender. Also fängt er am 1. Januar an.
Wenn du das sagst.
100 Pro.
Wenn du das sagst. Wenn du das sagst,
das gefällt mir aber jetzt, Leute.
Verdammt.
Mega.
Verdammt. Ja, aber genau. Ich kann das alles rausschneiden. Also nochmal zurück. Wenn ich an deine Wand gucke, dann sehe ich
einen Kalender. Ach, nochmal, Leute. Übrigens, hier setzt es wieder ein. Frank hat alles rausgeschnitten. Der Podcast ist heute nur 10 Minuten lang.
Ja, genau. Und zwar nur dein Reden.
Der Kalender hängt ja nur wegen der Unterschrift von Ben Schneider.
Ja, genau. Also, ich will drauf zurückkommen. Was will ich sagen? Wir sehen da die Front eines modernen AMG.
Und dann von meinem Mini.
So. Und dann sehen wir weiter rechts einen 6er BMW, mit dem Jens mal bei einer Rallye mitgefahren ist und geblitzt wurde. Und der 6er BMW, der hat ja für damalige Verhältnisse, war das eine echt aggressive Sharknose, ne?
Boah.
Ja, der war schon hart. Also,
der war doch nicht hart.
Doch, ich fand ihn geil damals schon. Also er war schon, in der Front war der schon, da sah er böse aus.
Sportlich, nee, ernsthaft, aber nicht aggressiv.
Ich
finde, das Auto ist,
sicher. Ich glaube, ich muss mal meine alten Automotorsport rausholen. Ich glaube, da haben die Leute auch gesagt, der wäre aggressiv. Meinst du nicht?
Nee, weißt du, wo sie aggressiv gesagt haben? Aggressiv war ein BMW 02 Turbo, wo Turbo unten drauf stand in Spiegelschrift, ja. Die Stoßstange fehlte,
ja.
Und das sah auch böse
aus. Hättest auch einen Mittelfinger auf die Scheibe machen können.
Der sah auch böse aus, ne? Ja. Genau. Nein, aber das ist genau der Punkt. Das war nicht die Aufgabe. Die Frage war nicht, ob eine Mercedes E-Klasse ultrasportlich um die Kurve wedelt.
Genau.
Sondern es ging darum, die ist komfortabel gewesen und die Marken waren ja trotzdem erfolgreich in ihren Segmenten.
So ist es.
So, und weil heute jeder alles kann und jeder alles will, jedes Auto muss alles können, alles wollen, ne?
Besonders, aber du hast recht, das ist genau der Punkt, der dazu führt, dass diese Autos, wenn sie miteinander verglichen werden, immer nur den Superlativen
bewertet werden. Der Punkt ist, dass ein 8-Jähriger im Auto sitzt und sagt, das sieht aber aggressiv aus.
Ja, ja. Punkt. Und ich finde, es gibt schöne Beispiele, wie sich Autos unterscheiden können. Ich habe das damals sehr abgefeiert. Ich werde das nicht vergessen. Ich glaube, das Video wurde auch millionenfach gesehen. Damals bei Top Gear, als der C63 neu kam, der ja so als das Muscle Car beschrieben war und der ja auch echt cool war, mit dem das echt Spaß gemacht hat. Und dann haben sie immer wieder gezeigt, wie sie am Kurveninneren mit einem BMW konnten sie ein Geldstück oder also irgendwie irgendeine Markierung, konnten sie damit immer präzise treffen. Das war mit dem C63 nicht möglich. Er hat unheimlich Spaß gemacht, aber er war lange nicht so präzise wie ein M3. Aber das waren auch zwei Autos, die waren halt unterschiedlich. Ja? So ein C63 war halt so ein brutales Mischstück und so ein M3 war irgendwie so ein, ich sag mal, ganz scharfes, präzises Messer. Oh, und das, wie mein Messer mit Mischstück, aber du weißt, was ich meine. Es sind diese Unterschiede. Und diese Unterschiede gehen leider immer mehr verloren. Und das wird bei Elektromobilität auch so sein, weil die Charakteristik, also die echte Charakteristik des Fahrens ja gar nicht mehr rauskommt. Da gibt es einen Elektromotor, der hat eine Kennlinie, die wird immer sehr ähnlich sein, weil die eigentlich nur, ich sag mal, wie nennt man den Verlauf des Drehmoments eines Elektromotors? Linear, würde ich mal sagen. Genau.
Und der Drehmoment ist ja in dem Moment vorhanden, wo es losgeht.
Genau. Du hast keine Drehmomentkurve mehr, du hast nicht mehr eine Charakteristik, kein hohes Drehen. Guck mal,
wir haben doch noch Autos am Motorsound erkannt. Du konntest am Rasseln der Ventile doch schon hören, dass ein Ford kommt.
Ist so, gut.
Jeder Mercedes, ein BMW, ein Ford, ein Opel, die haben ja einen eigenen Motorklang gehabt früher. Ja, und daran konnte man die Autos erkennen. Ich als kleiner Junge habe Autos am Motorklang erkannt.
Jens, das hat mein Vater wenn das nicht so gewesen wäre, ne, dann weiß ich nicht, wobei meine Eltern mich permanent erwischt hätten. Wir hatten 200er Diesel. Meine Eltern konnten mich nie bei irgendwas erwischen, weil ich habe sie halt schon eine halbe Minute, bevor sie da waren, gehört.
Und was ganz ernsthaft, an was soll man den Elektroautos erkennen? Am Klang sicher nicht mehr. Es sei denn, es ist hinten irgendwie ein Lautsprecher dran, der wieder so tut, als gäbe es einen Klang.
Vielleicht einem Geschmack, so wie früher, wenn du an so einen 9 Volt die Zunge rangemacht hast, so einen 9 Volt Block.
Am Geruch.
Ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Und wenn du dann in so ein Auto einsteigst, und wir werden es ja alle erleben und nochmal, auch da, die Zeit entwickelt sich weiter, das ist vollkommen okay, aber nach Leder wird es nicht mehr riechen.
Ist ja auch keins drin.
Ja, eben.
Ist ja nur Leder Artico.
Ja, veganes Leder sozusagen. Also
früher bei BMW gab es mal den für den Z3 gab es auch eine Kunstlederausstattung, die hieß Lazarette.
Ja, siehst du wohl?
Ja. Aber das ist schon 25 Jahre her.
Ja. Ja, ich bin mir halt nicht sicher, ob ich dann nicht echt einen schönen alten Stoff gut finde. Und ganz ehrlich, du hast ja schon vorgesorgt, Jens. Als ich hier heute herkam, lag hier auf unseren beiden Plätzen eine Rolle mit wunderbarem Pascha-Stoff von Porsche.
Original alter Pascha-Stoff. Von einer großen Rolle, da hat doch schon mal jemand was abgeschnitten über die Jahre. Ja. Ist aber noch so viel, kann man eine komplette Innenausstattung rausbauen. Oder zwei jeweils zwei Vordersitze, also können auch vier Vordersitze daraus machen.
Ja.
Ich habe die gekauft, ich brauche die gar nicht, aber ich habe sie halt jetzt.
Wenn, ja, ich...
Weißt du, so...
Wer, wenn nicht ich, kann sowas nachvollziehen.
Ja, aber ich habe letztes Jahr hatte ich ja hier einen 911 SC, einen sehr schönen, der sofort verkauft, weil der
hatte
ja
ne?
Pascha.
Genau.
Und das wäre genau so ein Programm gewesen. Hätte er jetzt irgendwo einen Riss gehabt, hätte man direkt einen originalen Stoff, keine Nachproduktion. Ist der echt?
Habe ich bei meinem 928 immer überlegt, weil der ist ja weiß, der würde mit Pascha auch sehr, sehr gut aussehen, hat er aber nicht. Und jetzt ist es halt so, jetzt würde man wahrscheinlich, wenn man es jetzt, ich sag mal, wenn man was korrigieren müsste, würde man nicht auf Pascha umbauen, weil Original ist halt Original.
Ist auch kein was Sinn. Ist der denn Original? Welchen Stoff hat er?
Der hat so ein Hahntrittmuster, so ein das ist, also ich habe das bei keinem zweiten bisher gesehen, ist aber original. Ist Teilleder, also an der Seite Kunstleder, würde ich sagen. Und in der Mitte ist das halt so ein, ja, Handtritt, das passt auch nicht. Das sind so Dreiecke irgendwie.
Das ist ganz, ich weiß,
ganz
gleichmäßig, aber
ja, genau. Klick,
das ist, der genau. Ist ein Wollstoff.
Ja,
kenne ich. Ja. Welches Baujahr ist der?
81.
Ja, weißt du, welcher Stoff das ist? Das ist relativ, die gab es auch im Porsche 911 SC und den gab es im ersten Baujahr für einen Carrera 3.2 noch. Und ich habe mal einen 3.2er gehabt mit so einem Stoff. Da habe ich reingekommen und gesagt, ne, was ist das denn? Das stimmt ja irgendwas nicht. Mhm. Und es ist ein original Porsche-Stoff, der extremst wenig verkauft worden ist.
Das ist eben beim 928 tatsächlich auch so.
Ja.
Und ich hab irgendwie mal von jemandem, der sich aus seiner in Anführungsstrichen Sammlung getrennt hat, sämtliche 928 Prospekte und Preislisten aus den verschiedenen Jahren und auch die ganzen Magazine vom 928 Club Magazin irgendwie bekommen. Und du schlägst lang hin, wie viel Unterschied jedes Baujahr bei Porsche hatte.
Ja, weiß ich.
Also da reden wir nicht nur von den Stoffen und von den Farben, sondern wir reden davon, dass die permanent auch aufgrund von Abgasnormen die Motoren verändert haben und so. Ist nicht so von wegen, ja, das ist der 240 PS Motor. Nee. Da ist Verdichtung verändert worden, da ist dies verändert worden, das verändert worden. Immer irgendwelche Kleinigkeiten. Also musst du echt ganz genau hingucken, wenn du da irgendwie mal Teile brauchst. Die sind alle unterschiedlich. Und da siehst du auch in den Automotorsport oft dann die Berichte, wo dann drin steht, ja, in diesem Modelljahr wurde das und das verbessert, weil viele Menschen haben sich beklagt darüber, dass er, was weiß ich, im zweiten Gang bei 3000 Touren nicht so richtig zieht. So, ne? Krass. Also da ist, ich glaube, keiner hat so viel permanent verändert wie Porsche an seinen Modellen von Jahr zu Jahr.
Ja.
Also weiß ich nicht, ob das beim 911er mit Sicherheit genauso war. Wird wahrscheinlich so sein.
Ja, natürlich.
Ist ja kein klar. Porsche 928 Phänomen.
Ja. Bis zum Ende.
Bis zum Ende. Ist schon zu Ende?
Nee, du meinst den luftgekühlten 911er?
Ja.
Ja gut. Klar, also beim Carrera 3.2 war es auch ein ständiger Prozess. Da wurde selbst, also es gibt ja so Listen, was wann wie geändert worden ist, auch in den Ausstattungen. Das sind auch manchmal nur Kleinigkeiten gewesen. Dann kam was dazu, dann war das Serie, dann kam das, dann kam dies, dann kam jenes. Also, ja, doch.
Wo du das gerade sagst, so mit Luft gekühlt und Wasser gekühlt und so. Ich meine, wir sind ja jetzt in einer Zeit, wo das Thema Luft gekühlt vor über 25 Jahren zu Ende ging bei Porsche, ne? Kann man sagen.
Ja.
Und du weißt ja noch, damals haben alle gesagt so, der letzte Porsche ist immer der luftgekühlte. Ich glaube, jeder, also es gibt ganz viele, die einen luftgekühlten haben und die auch heute noch sagen, das ist das Geilste. Aber fast jeder von denen hat auch einen wassergekühlten Porsche zu Hause mittlerweile. Oder?
Ja, spricht doch nichts dagegen.
Nein, also er spricht überhaupt nichts dagegen. Nee,
ganz im Gegenteil.
Die Charakteristik ist
ja trotzdem ganz im toll. Gegenteil. Also, man muss ja, also bei aller, ich bin ein riesen 3-2er-Fan.
Mhm.
Und so ein 3-2er, so die letzten beiden Baujahre, das ist so mit das Optimum.
Mhm.
Trotz alledem, mit der Wasserkühlung gab es dann endlich mal eine Heizung in dem Auto. Weißt du, so, also da funktioniert ja alles. Das funktioniert ein 996, ein früher 996, fährt endlich wie ein richtiges Auto.
Ja, ja.
Du kannst
ja
die Heizung an- und ausmachen, ja, die Klimaanlage ganz normal bedienen und so weiter. Das war ja vorher alles gar nicht möglich. Heizung hieß ja immer entweder warme oder kalte Füße und oben kalter Kopf sowieso.
Ja, ist das so?
Ja, wie soll das auch funktionieren? So ein paar Klappen und ein bisschen heiße Luft von hier, da war ja kein Wasser.
Okay, ja, ja.
Ist ja nur Luft.
Ja, ja,
durch den Wärmetausch nach vorne geschickt, so einen kleinen E-Motor, dass die Luft nach vorne gefädelt wird. Dann hast du zwar eine elektronische Temperatursteuerung. Ja, so. Aber so richtig funktioniert tut es nicht. Tja. Und auch eine Top-Klimaanlage läuft ja nur dadurch, dass sie auch ein Wasserkühler integriert ist.
Ja.
Ne? So, also,
ne? Ja, ist ein schönes Beispiel mit dem 996. Die 996-Preise fallen ja gar nicht mehr. Also nein, ist ja so.
Nein.
Genau.
Es gibt also, aber also bei 996, wenn man sich die anguckt, es gibt ja aber auch da. Wie soll ich das sagen? Also ist das Angebot enthält wenige richtig geile Top-Autos.
Ja, 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 klar.
Das ist das Problem.
Ja, das, was du als Top-Auto beschreibst. Ich zum Beispiel kann ja mit einer Laufleistung bei so einem Auto auch leben, die bei 160, 170, 180.000 ist, wenn er gut gewartet ist. Aber gute Wartung ist halt absolut ausschlaggebend. Und du weißt ja selber, wenn du so ein Auto, ich sag mal, als halb gut gewartet oder schlecht gewartet, jetzt zu Porsche oder am besten zu Dennis gibst, dann weißt du auch, was da auf dem Zettel steht, wenn
ja,
er durch ist.
Ja, vor allen Dingen, du musst mir überlegen, das Problem ist ja, 996 hat seine Talsohle, die ist
also drüber hinweg. Die ist durchschritten, ja, ja. So,
es gab 996 mit noch auch überschaubaren Kilometerleistungen für 19.000 Euro.
Ja.
Wenn jetzt einer für 19.000 Euro sich so einen Porsche kauft, damit er endlich mal so einen Porsche fahren kann, dann heißt das noch lange nicht, ja, dass er dann für 3 Millionen in die Inspektion geht mit dem Auto.
Ja.
Sondern erwartet er eine Inspektion maximal für 1.000 Euro mit allem drum und dran. Das funktioniert natürlich nicht.
Ja.
So, und das ist das Problem von Autos, die eine Talsohle gerade durchschritten haben.
Ja, stimmt.
Da die Autos zu finden, wo die Leute ohne Rücksicht auf Verluste gewartet haben.
Stimmt.
So wie der 500e, den ich gerade verkauft habe, den grauen, der ohne Rücksicht auf Verluste gewartet worden ist.
Ja.
Und zwar schon zu einer Zeit, wo der Marktwert noch nicht so besonders war.
Ja.
Sondern da wurde immer, war was kaputt, wurde gemacht. Und wenn du die Rechnung alle anguckst, alles Mercedes-Benz-Teile. Nicht irgendwie eBay-Shop, Dingsbums aus Tadschikistan, sondern alles original gekauft und so.
Ja, dann setzt du dich auch rein und fährst und denkst, oh,
genau,
fährt aber super.
Wenn du dann aber mal diese Rechnung dir anguckst und das zusammenrechnest, dann denkst du dir, alter Falter.
Genau.
Und das aber zu einem Zeitpunkt, wo das Auto jetzt nicht 50.000, 60.000 Euro wert war.
Ja, sondern, und noch was dazu. Alles, was da eingebaut wurde, war ja auch noch verfügbar oder wurde gesucht. Du darfst ja eins nicht vergessen. Wenn du von heute auf morgen, also wenn du mit so einem Auto täglich fährst und von heute auf morgen geht gar keine Klimaanlage nicht mehr und du brauchst dann für so ein Auto einen Verdampfer für die Klimaautomatik, dann musst du zwei Sachen machen. Du musst erstmal das Teil finden, weil das Teil ist nämlich nicht so einfach zu bekommen für eine Klimaautomatik, einen Verdampfer, also das ist ja der gesamte Heizungskasten. Und jetzt kommt's. Wo sitzt das Ding bei dem Biest?
Armaturenrhythmus komplett raus.
Komplett raus.
War hier auch bei ihm.
Und ganz ehrlich, das will schon keiner machen. Wenn du danach fragst, sagen alle so, so, weil du baust das Ding zusammen, hast 8 Schrauben über und fährst in Zukunft damit und es klappert. So, und es funktioniert irgendwas
nicht. Wenn nur eine Schraube übrig ist, scheiße.
Genau, genau. Und das, also deshalb, ich habe das, ich weiß noch, bei meinem Limited ist das halt, ist der Verdampfer, seitdem ich ihn habe, kaputt. Ne? Und ich habe es dann zweimal probiert, die Klimaanlage im Sommer, weil es mich genervt hat, aufzufüllen. Und die hält dann immer 3 Tage und danach musst du zum Augenarzt, weil die Augen so jucken, weil er das ganze Zeug in den Innenraum verteilt hat, weil das da drin alles hinüber ist.
Ja.
So, und ich habe da mehrere Kollegen immer gefragt, die haben gesagt, ja, das machen wir irgendwann mal, ja, dazu brauchen wir Platz, ja, dazu brauchen wir, ne? So, ganz ehrlich, das will keiner machen. Keiner macht das freiwillig, das Armaturenbrett eines Autos auseinanderschrauben, weil das ist halt auch ein gewisses Alter, da können dir auch 2, 3 Dinge, die du nicht mehr kriegst, dran kaputt gehen. Das macht gar keinen Spaß.
Nee, da so musst du ja irgendwo so einen Zapfen von irgendeiner blöden Kunststoffführung abbrechen. Ist übrigens bei meinem Volvo, der ist ja in der Reparatur, der war gerade, der wird gerade wieder zusammengebaut nächste Woche. Mhm.
Deine Stoßstange hinten.
Ja, und ganz krass, mit Zapfen jetzt, ne?
Mhm.
Die Stoßstange hat eine Führung zusammen, die teilen sich so eine ganz merkwürdige Führung mit der Rückleuchte. Mhm. Obwohl die Rückleuchte äußerlich unbeschädigt ist, ist sie doch kaputt.
Ah, okay.
Weil diese Nase, die Stoßstange
unten, hat das, beim Schieben weggebrochen. Hat das weggebrochen unten, ne?
Ja. Genau. Mhm. Und jetzt die Rückleuchten sind beide tatsächlich verschieden von den Funktionen und die auf der Fahrerseite kostet mehr als das Doppelte. Da ist irgendein Steuergerät mit drin, wir wissen noch nicht welches.
Okay.
Was steuert die noch? Da sind auch andere Bauteile mit drin, siehst du dann auch auf den Explosionszeichen.
Okay.
So,
und ist sie denn wenigstens verfügbar?
Ja, ist alles verfügbar.
Okay. Und kostet was?
Weiß ich nicht.
Achso, okay.
Mhm. Olli sagt nur, die kostet mehr als das Doppelte wie die auf der Beifahrerseite.
Okay,
krass. Und dann ist auch noch in der Stoßstange, was man so auch erst dann gesehen hat beim Zerlegen, sind so Halterungen drin. Olli sagt, in der Stoßstange so viel Elektronik, da kannst du einen Starfighter mit starten. Da sitzen irgendwie auch zwei kleine Steuergeräte und das eine, da hat es auch die Halterung abgerissen und jetzt muss dieses Steuergerät erneuert werden und das muss dann durch eine Kalibrierfahrt sogar neu angelernt werden. Mhm. Das ist irgendein Steuergerät, wahrscheinlich für diese
Dings. Das Steuergerät, was da hinten drin sitzt, ist für den Totwinkelassistenten.
Genau, richtig.
Weil das ist ein Radarsensor und dieser Radarsensor muss neu angelernt werden, weil der in einem bestimmten Bereich arbeitet. Ja, das ist normal.
Ja, aber blöderweise muss es jetzt ersetzt werden, nur weil da kleine Ecken abgebrochen sind, die es gehalten haben.
Weißt du? Ja, gut. Aber du willst ja auch, dass es danach wieder einwandfrei funktioniert.
Ich will nur mein Auto wieder haben.
Ich will nur mein Auto wieder, genau. Ich möchte, genau, das ist ungefähr die Ansage, die du wahrscheinlich auch Olli gegeben hast.
Ja, auch hier Versicherer. Ja, ging es dann um die Diskussion mit der Versicherung, bla hin und her und dann mit Auszahlung. So gesagt, interessiert mich alles nicht, ich will mein Auto wieder. Ich bin mir auch egal, ob da 1.000 Euro übrig bleiben, weißt du, diese Schwachsinnsmentalität, ich lasse mir es von der Versicherung ausbezahlen, sieht zu, dass es billiger repariert wird. Ich sage, das ist mir alles scheißegal. Egal, wer was abbringt, ich will einfach nur mein Auto wieder haben und zwar ganz im Stück. Das ist mein, sonst will ich gar nichts. Ich will nur meine Karre zurück. Das nervt mich nämlich langsam jetzt.
Ja, ich kann das gut nachvollziehen.
Ich liebe es in meinem Volvo durch. Und das ist übrigens, der Volvo ist ein Beispiel für nicht aggressives Design.
Ja?
Ja, weil der nimmt sich so zurück. Deshalb ist auch dieser, muss man auf den Kühlergrill achten. Der Kühlergrill ist extra nach innen gebogen, so, weißt du, so, ich meine.
Was sollst du anderes sagen, ne?
Das ist so.
Was sollst du anderes sagen? Ich kriege gerade Bilder hier aus Dänemark, guck mal. Ist das ein altes dänisches Kennzeichen hier? Guck mal.
Das ist alte dänische, Kennzeichen, beziehungsweise kriegst du da auch für Oldtimer.
Boah. Ein schwarzes Kennzeichen, weiße.
Ja, weiße, aus meiner Kindheit. Schwarz und weißer Schrift. Denkst du mir erstmal, das ist ein österreichisches Altes oder so?
Ich hätte jetzt fast gesagt, das ist ein Ponton, das ist aber gar kein Ponton, ne? Das ist eine.
Boah, ist was mit dir los?
Wieso?
Natürlich ist es ein Ponton. So ein Sechs sind, ein großer.
Ja, ja, ist ein großer, genau.
Ich kann mal sehen, mit deinem krummen Bild sogar.
Ja, ja, gut, das ist aber auch sehr klein, ne? genau. Wieder was zum Schneiden.
Frank ist noch ganz hinter allen her, der hat nur ein 1 Zoll iPhone.
Genau. iPhone 1.
0,5.
Jens, ich habe dir das vorhin schon gesagt, wir haben einen sehr, sehr netten Leserbrief bekommen von Axel.
Ein Leserbrief oder ein Hörerbrief?
Okay, ich muss noch was schneiden. Jetzt, ich hab vorhin.
Der Podcast, der Schnitt, oh, das ist geil, Leute. Ihr habt so einen Spaß, wenn ihr den hört.
Ja, wir haben auf jeden Fall Post bekommen. Diverse Post, aber eine ist ein Aufruf. Und zwar hat der Axel uns eine Mail geschrieben. Der Axel ist sehr engagiert in dem Thema Hilfe für die Ukraine und hat uns gefragt, ob wir, weil er sagt, es ist unheimlich schwer, an Fahrzeuge zu kommen, die gesucht werden halt geländegängige Fahrzeuge, die eben genutzt werden können, um, ich sag mal, ja, Verletzte in der Ukraine aus den Kriegsgebieten zu holen. Das ist offensichtlich ja sehr schwierig, weil klar, unter Umständen macht es ein normaler Krankentransporter, macht es da halt nicht. Deshalb werden natürlich so Fahrzeuge gesucht, wie so ein Nissan Pathfinder hat er jetzt hier als Beispiel geschickt. Und er hat halt gefragt, ob wir mal fragen können, ob es Menschen gibt, die entweder so ein Auto günstig verkaufen wollen oder gar spenden wollen. Es geht aber nicht an ihn, sondern es geht eben weg. Wie gesagt, mit dem Spenden, da müsstet ihr dann bitte direkt mit ihm sprechen, weil ich will auch alles, dass das Hand und Fuß hat. Hier geht es ja nicht darum, dass irgendjemand irgendwelche Geländewagen bei sich horten möchte. Ich weiß auch nicht, wenn ich ehrlich bin, diese Autos, von denen man da spricht, sind ja eigentlich die in der Vergangenheit immer nach Afrika gegangen sind.
Ja, du musst
sind.
Übrigens sagen, auch an wen er den Aufruf macht, weil sonst bringt es ja nichts.
Ja. Gut, die Frage ist halt, ob wir es dann direkt an ihn senden sollen oder ob sie es an mich schicken sollen. Auf jeden Fall, den Kontakt erhaltet ihr über mich. Also fragt einfach nach, dann gebe ich euch den Kontakt weiter. Eigentlich sind das ja Fahrzeuge, die, glaube ich, in der Vergangenheit, gerade wenn sie vielleicht für Deutschland nicht mehr ganz so tauglich waren, in Afrika gelandet sind. Ich glaube, diese Autos müssen ja, keine Ahnung, eigentlich müssen die nicht mal TÜV haben, ne? Also ich glaube nicht, dass da einer in der Ukraine nachfragt. Also die müssen halt fahren und fahrbereit sein. Ja, und es müssen halt geländegängig sein und eine gewisse Größe haben. Falls es da also Menschen gibt, die unseren Podcast hören, die dort helfen können, helfen wollen oder eine Idee haben, wendet euch gerne an mich. Ich gebe euch dann die Kontaktdaten von dem Axel weiter. Jo, ansonsten würde ich fast sagen, wäre es jetzt an der Zeit, dass wir mal wieder eine Karte ziehen. Übrigens, ich nehme jetzt mal das hier und dann nehme ich mal die ersten zwei Karten raus, damit wir nicht die ziehen, die wir schon mal gezogen haben.
Zack, hatten wir das schon, das Kartenspiel?
Das Kartenspiel hatten wir schon, aber die beiden Autos hatten wir
schon. Wie heißt das Kartenspiel denn?
Das sind immer noch die rasanten Flitzer, weißt du? Weil wir so gerne mit kleinen Autos hier spielen. Der Blick.
Pokerface.
Rasante Flitzer gibt es ja gerne mal in Italien. Ist das Italiener?
Ja.
Nein, Glück gehabt. Trotzdem schwierig, weil ist es ein Fiat?
Ja.
128?
Nein.
127?
Nein.
Gib mir mal einen Tipp. Also muss ja größer sein als ein 124, 128, ne?
Was jetzt, 124 oder 128?
Oh, Entschuldigung, das war ein Trick. Ist ein 124?
Nein.
Ich hatte 127, 128 gesagt. Was gab es denn da noch alles?
126.
Stimmt,
125.
Gab es das alles?
Ja, klar. Was ist denn 126? Ist ein Bambino.
Ein Bambino, ja. Ich hätte
was, und 125?
Topolino?
Nee, 125 ist die größte Variante vom 124. Aha. Mit dem schönen 1600er Motor, Doppelnocker, 100 PS. Mit der gab es dann 125 Spezial mit diesem Doppelscheinwerfer vorne.
Oh, guck mal, jetzt hast du die Karte eben umgedreht. Das ist eine größere Limousine. Ist es ein 131?
Es ist ein 131. Ein Mirafiori Spezial.
Ja, ein Auto.
Aber ich weiß nicht, ganz ernsthaft, Mirafiori Spezial mit 75 PS, was das im Quartett zu suchen hat, was, wie heißt das?
Du meinst, weil das...
Sportliche ist, Flitzer oder was?
Ist weder sportlich noch Flitzer, meinst du?
Ja, genau.
Ja, aber die Karosserieform ist ja ein Weltauto, ne?
Ist ein Weltauto, ist, ja, wie soll ich das sagen? Ist cool als Sport, ein 131er. Ja. In Italien gab es eine geile Variante, gab es einen Viertürer, ein Mirafiori 2000 Volumetrico mit
dem Volumex-Kompressor?
Ja,
mit dem Kompressor. Cool. Ja.
Das ist eine sehr geile Variante. Dann diese Sport-Editions sind auch geil. Bei uns gab es dann noch so ein Walter Röhrl-Sondermodell, wo der hinten unterschrieben hatte, auf der C-Säule mit der Unterschrift. Das finde ich alles ganz charmant. So wie er da abgebildet ist, ist es die einfache 70 PS-Limousine.
Ja,
obwohl, das ist schon der luxuriöse, er hat schon Doppelscheinwerfer, der ganz einfach nur so ein Breitband gehabt, so ein eckigen. Und das Auto ist irgendwie ganz cool, aber nicht sexy. Weißt du, ich meine?
Ja, ich weiß 100%, was du meinst, ja. Also es ist ja auch ein Auto, was es, ich muss lügen, welche Bezeichnung er als Seat hatte.
Auch 131.
Ja?
Ja.
Ist es das Auto, jetzt komme ich ins Schwimmen, ist es das Auto, hatte ich mal vorhin erzählt, es gab ja einen Fiat mit einem Mercedes-Benz Dieselmotor.
Ja, das ist der.
Das ist der, ne?
Nee, war das nicht der 132?
Das war der 132.
Das war der 132.
Genau, das war die spätere Variante, genau. Der 132 wurde ja noch relativ lange gebaut.
Ja.
Also bis in die 80er rein auf jeden Fall.
Ja.
Und den gab es eben mit dem Mercedes-Benz Dieselmotor. Finde ich ganz interessant. Also ich glaube, wäre ganz cool, wenn du so ein Auto hast und du hörst dieses typische, muss man ja wirklich sagen, typische Mercedes-Dieselnageln der 70er.
Ja, das ist heute das typische Elektronageln, ne?
Ja.
So, ja. Vorbei.
Aber die gibt es in Spanien ab und zu. Und ich muss echt sagen, ich glaube, wenn ich da mal die Gelegenheit habe, einen vernünftigen davon zu kaufen. Ich habe gesehen, dass die auch in Spanien leider relativ schnell immer weg sind, wenn ich die Beobachtung nehme. Sowas finde ich nochmal reizvoll, weil es das hier auch nicht gibt.
Was?
Tatsächlich so ein 132 Diesel. Ich weiß, du bist ja eh kein Diesel-Fan bei Klassikern, aber...
Ein 132 Diesel mit was?
Den Seat. Also einfach den 132er mit dem Mercedes-Dieselmotor.
Gab es das offiziell zu kaufen?
Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Die kannst du überall nachlesen. Ja.
Gut.
Ja, so, Jens, jetzt macht euch auf was gefasst, das errät Jens nie. Naja, das ist vielleicht übertrieben, aber fang mal an.
Wie heißt das Quartett nochmal? Rasante Flitzer. Mhm. Okay, deutsches Auto.
Nein.
Italienisch?
Nein.
Französisch?
Ja.
Simca?
Nein.
Ein Talbot?
Nein.
Peugeot?
Ist geil, wenn man das so ankündigt, dann geht ja erstmal die seltenen Marken durch. Ja, nee.
Peugeot? Renault? Nein.
Renault.
15?
Oh. Ja.
Warum soll ich das nicht erraten?
Ja. Naja, weil das schon ein also so ein Auto zum Beispiel.
Habe ich mal verkauft.
Nicht dein Ernst. Ich wollte gerade sagen, das ist ein unheimlich gutes Auto für die Garage.
Ich habe einen silbernen Renault 15 verkauft mit roten Stoffsitzen.
Boah, das war so ein Traum.
Zeig mal, ist das mit einfachen Scheinwerfern?
Ja.
Genau, das ist die einfache Variante. Das ist der, genau so. Mit den Radkappen auch habe ich den verkauft.
Ach, das sind gar keine Alufelgen?
Nein, das sind keine Alufelgen.
Aber auch da, ne? Wenn ich das hier so sehe, gut, das Auto...
Der 15 war die Normalversion, Anführungsstrichen. Ja. Und der 17 war die sportlichere mit den größeren Motoren. Und der 17 hat dann diesen,
wie so genau, einen hat
stilistischen Targa-Bügel gehabt.
Genau, ja.
So eine,
ja, ja.
So eine andere B-Säule, so eine fette oder C, je nachdem, wie man sieht. Und der 15 war die einfache Variante, in Anführungsstrichen, davon. Aber auch geil, die Instrumente, das Armaturenbrett von dem, der hat so ein flaches Armaturenbrett, so eine Scheibe mit so Tuben, die so rauskommen.
Ja.
Und da er aber kaum Anzeigen hat, sind die Tuben dann halt nur ein bisschen Kontrollleuchten.
So ein bisschen nicht richtig belegt.
Ist total cool.
Aber wann hast du den verkauft?
In der alten Garage noch, also ist schon 7, 8 Jahre her.
So ein Auto taucht ja gar nicht auf.
Nein,
also gar nicht.
Nee, gar nicht.
Und das war das ein Top-Auto?
Ja.
Und was hat sowas damals gekostet? War das fünfstellig?
Nein.
Siehst du?
Nein.
Siehst du?
8, 9, 7, 9, 8, 9.
Wahnsinn. Ja, ich finde, also was mich bei dem Auto wundert, vielleicht kannst du mir das erklären, was mich beim Auto wundert ist, nun stimmen die Daten auf den Karten ja häufig nicht, aber er ist doch relativ schwer mit einer Tonne.
Zeig mal. Ja, das kann gut sein. Ich meine, der basiert auf einer Renault Limousine, das ist ja keine eigene Konstruktion.
Ja, ist kein kleines Auto eigentlich auch,
ne? Nee, ist ja auch kein Sportwagen in dem Sinne, ne?
90 PS finde ich wiederum schon bei so einem Auto ordentlich, aber 1000 Kilo...
Der hatte keine 90 PS. Er hat 75 PS gehabt, bin ich mir ziemlich sicher mit dem Motor.
Ja, deshalb frage ich.
Also 90 PS hatte der 17er dann und noch über 100 sogar.
Weil ich finde halt auch 90 PS bei so einem Auto und dann nur 165, da hätte ich jetzt mit 90 PS sogar noch ein paar.
Ja, die Angaben, lass die Angaben mal weg.
Ja, ja, lass die. Das ist tatsächlich das, was wurden wir als Kinder veräppelt mit diesen Daten, ne?
Ja, wenn du das heute liest, denkst du, was ist das denn für ein Quatsch?
Ja. Ja.
Also warum hast du jetzt gedacht, dass ich das nicht erraten kann?
Ganz einfach, weil ich finde, dass so ein Renault 15, also ich bin mir sicher, die Hörer können es nachvollziehen, weil wenn die Renault 15 denken, haben die kein Bild vor Augen. Du hast
nee, ich weiß, dass sie jetzt alle googeln sofort.
Ja, ist aber so, würde ich auch. Also selbst wenn du mich das in 8 Wochen fragst, muss ich drüber nachdenken, wie genau die Karosserieform ist, weil die siehst du nicht.
Ich weiß, ob es nicht existent ist.
Nee. Genau.
Da gab es auch, das wusste ich gar nicht, ich habe auf irgendeiner Seite letztens, weiß ich gar nicht mehr, wo ich da war, auf irgendeiner ausländischen Ultramar-Zeitungsseite irgendwo, da vom 15 gab es witzigerweise dann doch auch ein sportlicheres Modell mit Doppelscheinwerfern, die ich wohl immer gedacht habe, die hätten nur der 17 gehabt. Und die Scheinwerfer gab es für ihn auch.
Okay. Woher soll man dann auch noch die Varianten kennen? Man ist ja froh, wenn man mal einen in Natura sieht. Also.
Ja, es gab ein TS, TL und TX, würde ich mal behaupten auch.
Okay.
Ich habe auch ein TL verkauft, also normale Variante.
Okay.
Der wirkt durch die Farbkombi natürlich Silber und dann Stoffrot.
Ja, das ist optimal. Das ist optimal. Ja, ja, das ist optimal. Es wirkt sehr wertig auch, ne? Mhm. Weil Silber natürlich als Metallic-Lack immer und Rot innen zu Silber sieht eigentlich bei fast jedem Auto irgendwie gut aus. Ne? Ja. So, dann entlassen wir. Wen lassen wir denn jetzt?
Nee, ich fahre mit Gul 128, also mit Volvo 244 nach Hause.
Ja, du fährst den jetzt so schön, ne? Mit seinem DIN-Kennzeichen durch die Gegend. Ne?
Ja, super. Ja. Mega Auto.
Ja.
Und wenn der Laurens Zeit hat, ist dann große Aktion nochmal. Das wird nochmal ein teurer Spaß. Da wird komplett Eis gestrahlt, da kriegst du das komplette Programm.
Ja.
Und das wird, ist nicht ohne.
Oh ja, gute Sache. Übrigens kannst du mal jetzt in den Motorraum gucken von 500, da ist nämlich auch Eis gestrahlt.
Ah, okay.
Das ist eine ganz feine Geschichte. Das ist halt auch so, es macht schon Spaß, ne? So Eisstrahlen. Vor allem, wenn du dann merkst, dass die Original-Schrauben dann eben immer noch gelb verzinkt sind, was bei deutschen Autos häufig nicht so richtig der Fall ist, weil die natürlich durch Salz und Wasser und so weiter dann häufig gelitten haben. Das ist echt cool. Das sieht irgendwie, so hat es mal ausgesehen, als der neu abgeholt wurde.
Ja.
Prima, alles klar. Dann, wie gesagt, meldet euch, wenn ihr irgendwie jemanden kennt, der einen Geländewagen verkaufen möchte, der günstig ist. Und ansonsten schreibt uns auch gerne, wenn ihr Fragen oder Kritik habt.
Genau, und wir kommen wieder in Fahrt nächste Woche.
So sieht's aus. Also bis dahin, bald. Macht's gut. Ciao, tschüss.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de, falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt. Genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.